Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Menschenähnliche Roboter, die dich oder deinen Freund erschießen. Hans-Jürgen Bartsch führt euch durch zwei Hörsäle an diesem Wochenende zu diesem Thema.
Gemeint sind ja Waffen oder Waffenträger, zum Beispiel Flugzeuge oder auch Landfahrzeuge, wo keine menschliche Besatzung mehr an Bord ist. Suche feindliche Panzer oder allgemein feindliche Truppenteile und beschieß die mit Flugkörpern. Kann ein solches automatisches System das Kriegsvölkerrecht einhalten?
Dieses Haus da ist von Kämpfern besetzt und das gehört zerstört oder dieses Auto gehört abgeschossen und so weiter.
Wie soll denn diese Mensch-Maschine-Interaktion in Zukunft im Krieg im 21. Jahrhundert ausgestaltet werden? Wie findet Zielauswahl und Bekämpfung statt? Macht das ein Algorithmus in einem Computersystem oder macht das noch ein Mensch?
Tja, wen die Killerroboter letztlich abknallen, dich oder deinen Freund, das entscheiden die selbst, nicht mehr ein Mensch. Letale, autonome Waffensysteme nennen das die Fachleute und was sie darunter verstehen, hat uns im vergangenen Hörsaal schon der experimentelle Physiker Jürgen Altmann aus Dortmund erklärt. Da gibt es Drohnen, die sich mit Sprengstoff versehen, selbst auf ein Ziel stürzen und dabei draufgehen. Da gibt es insektenähnliche Wesen, die nur aus Technik bestehen, durch die Luft flattern, dich verfolgen und irgendwann die mitgeführte Kleinstwaffe gegen dich richten. Und da gibt es echte Ratten, die mit Implantaten ausgestattet sind und ich weiß nicht, was mit dir vorhaben. Im Krieg, denkst du, nur im Krieg? Lasst uns besser auch mal an Terroristen denken oder irgendwelche Gruppen, die davon träumen, die Welt aus den Angeln zu heben. Wenn nicht mehr Soldaten kämpfen, sondern Roboter-Tierchimären, dann könnte auch die Schwelle zur militärischen Auseinandersetzung sinken. Noch ist es nicht so weit. Also, lässt sich das alles irgendwie verhindern? Auch über diese Frage unter vielen anderen haben Experten am 4. Juli 2019 auf einer wissenschaftlichen Tagung des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft in Berlin diskutiert. Die Gesprächsleitung hatte Anja Dahlmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Diskutanten waren Jutta Weber, Medienwissenschaftlerin der Uni Paderborn, Frank Sauer, Politikwissenschaftler der Universität der Bundeswehr und Jürgen Altmann, den wir, wie gesagt, schon im Programm hatten, Physiker und Friedensforscher der TU Dortmund. Er spricht jetzt als Erster über autonome Waffensysteme, Realitäten und Imaginationen zukünftiger Kriegführung.
Autonomie in Waffensystemen gibt's schon in vielen Bereichen. Gemeint sind ja Waffen oder Waffenträger, zum Beispiel Flugzeuge oder auch Landfahrzeuge, wo keine menschliche Besatzung mehr an Bord ist, die als Drohnen bisher, wenn sie bewaffnet sind, ferngesteuert werden über Funk, zum Teil über 10.000 Kilometer über Satellit und Transatlantikkabel, aber jedenfalls die in der Waffenfunktion bisher noch nicht autonom agieren. Autonom agieren sie allerdings jetzt schon zum Teil, indem sie Kurse halten können in der Luft, indem sie bestimmte Suchschleifen abfliegen können, die programmiert worden sind und so weiter. Also Autonomie ist zunächst mal ein sehr breiter Begriff, kann sich beziehen auf das, wo man hinfliegt und dann, was man dort macht. Und im speziellen Fall, wenn man von autonomen Waffensystemen redet, dann meint man eigentlich die Autonomie im Auslösen der Waffen, im Aussuchen und Auswählen von Zielen und in deren Bekämpfung, also im Angreifen zum Beispiel von einer bewaffneten Drohne aus mit einem Flugkörper, wie es eben bisher im Wesentlichen nur unter Fernsteuerung passiert. Also im engeren Sinne autonome Waffensysteme, damit meint man solche, die in der Angriffsfunktion, in der Auswahl von Zielen und deren Bekämpfung selbstständig agieren und nicht mehr angewiesen sind auf eine menschliche Steuerung, die irgendwie per Funk selbst die Situation beobachtet und dann vielleicht sagt, das Auto, da sitzen feindliche Kämpfer drin und das gehört jetzt zerstört, sondern wo das die ganze Entscheidung im Computer aufgrund von Sensordaten in dem System selbst stattfindet. Haben wir so etwas schon? Im Wesentlichen eigentlich nicht, mit einer gewissen Vorform. Es gibt eine radarsuchende, automatische Drohne, Harpy heißt die, von Israel schon 25 oder so Jahre her, dass die eingeführt wurde. Die kann eine halbe Stunde im Gelände herumfliegen und sucht dann mit Antennen Radarsignale in der Umgebung, worüber sie fliegt. Und wenn sie dann ein Radarsignal als zu einem feindlichen Militär gehörend oder als feindliches Radar erkannt hat, dann stürzt sie sich da rein und explodiert genau da drin und soll das Radarsystem zerstören. Also das ist, wenn man so will, eine Vorform von einem autonomen Waffensystem, aber noch, sagen wir mal, auf eine sehr enge Zielkategorie beschränkt, eben nur Radarsysteme. Wenn man die Sensorik erweitern würde und zum Beispiel den allgemeinen Auftrag geben würde, flieg vielleicht auch ein bisschen länger als eine halbe Stunde, da sind auch 24 Stunden oder vielleicht mal eine ganze Woche in der Diskussion gewesen, und suche feindliche Panzer oder allgemein feindliche Truppenteile und beschieß die mit Flugkörpern. Das wäre also dann ein autonomes Waffensystem im engeren Sinne, was breitere Funktionen hat, und die gibt es in dem Sinne noch nicht. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass wenn man Autonomie im Angriff als Schießen ohne menschlichen Einfluss ganz allgemein definiert, was sinnvoll ist, dass man dann bestimmte Kurzstreckenabwehrsysteme auch als autonomische Waffensysteme auffassen könnte, wie sie zum Beispiel auf Schiffen existieren, um gegen schnell anfliegende Schiffszielflugkörper noch in der letzten halben Minute oder in den letzten 10 Sekunden noch schießen zu können, wo also ein Mensch überfordert wäre, jetzt eine Maschinenkanone nachzuführen und dann mit Aussicht auf Erfolg zu treffen. Aber im eigentlichen Sinne wird da eben nicht in einer Gegend nach möglichen Zielen gesucht, sondern in einer relativ einfachen Umgebung mit relativ simplen Erkennungsverfahren, kommt etwas mit der und der Geschwindigkeit auf mein Schiff zugeflogen, wird das bekämpft. Also das sind auch, wenn man so will, Vorformen von Autonomie. Manche Leute sprechen in dem Fall auch eher von automatischem Betrieb eines Waffensystems. Aber im eigentlichen Sinne, autonome Waffensysteme wären solche, die in einem Gebiet herumsuchen und versuchen, feindliche Objekte oder feindliche Soldatinnen und Soldaten zu erkennen und die zu bekämpfen.
Dankeschön. Das war jetzt ja schon eine relativ konkrete Vorstellung eigentlich davon, was autonom sein kann. Aber was braucht man denn eigentlich dafür? Gerade bei dieser automatisch-autonomen Unterscheidung, macht die künstliche Intelligenz noch so ein Buzzword da den Unterschied, Frank Sauer?
Na, die ist vermutlich der Grund, weswegen wir heute hier sitzen. Denn jetzt könnte man Jürgen zugehört haben und sich denken, na gut, irgendwie haben wir jetzt das offensichtlich seit 30 Jahren und dann gibt es auch noch diese sinnvollen Verteidigungssysteme, die klingen doch eigentlich auch positiv. Da werden ja irgendwelche Raketen abgeschossen, das schützt doch menschliches Leben. Was ist eigentlich jetzt die Diskussion? Warum sitzen wir heute hier? Warum sind da ständig irgendwelche Beiträge im Fernsehen und Artikel in der Zeitung? Warum spricht die Staatengemeinschaft bei den Vereinten Nationen seit 2014 darüber? Das hat, Anja, damit liegst du, glaube ich, genau richtig, den Grund, dass es eben bestimmte technologische Entwicklungen gegeben hat, insbesondere im zivilen Bereich. Also die Innovation findet hier nicht auf Seiten der großen Rüstungsfirmen statt, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man inzwischen militärisch ummünzt und nutzbar macht, Innovationen, die aus dem zivilen Sektor kommen. Und unter diesem großen Dach künstliche Intelligenz, der Begriff ist, glaube ich, nicht sonderlich glücklich, weil er die falsche Fährte legt. Wir haben es ja nicht wirklich mit Intelligenz zu tun, zumindest so, wie sie für die Spezies Mensch sinnstiftend ist. Bestimmte Technologien, wie beispielsweise Bilderkennungsverfahren, die wir alle kennen von unserem Handy, ja, wenn Sie irgendwie, weiß ich nicht, so einen Google Cloud benutzen oder so, dann können Sie ja im Telefon sagen, zeig mir doch mal bitte irgendwie alle Fotos von irgendwie dem letzten Strandurlaub oder vom neuen Auto oder von Opa Erna. Und dann sortiert die Cloud Ihnen das und zeigt Ihnen das an. Und diese Funktionen, die inzwischen eben beispielsweise durch Bilderkennungsverfahren möglich geworden sind und Bilder sortieren können, die ermöglichen jetzt eben, dass aus diesen Nischen, die Jürgen beschrieben hat, diese militärischen Nischen, wo man sagt, entweder blitzschnelles Verteidigen gegen anfliegende Raketen oder eben so eine exotische Munition, die gezielt nach irgendwelchen bestimmten Radarsignaturen sucht, dass aus diesen Nischen jetzt diese Funktion des Autonomen, also ohne menschliches Zutun, Auswählen und Bekämpfen von Zielen in allen möglichen anderen Bereichen im Militär hinein diffundiert. Also man sich jetzt vorstellen kann, eben weil die technologischen Grundlagen sich verändert haben, es neue Möglichkeiten gibt, man sich jetzt vorstellen kann eben, dass der nächste Kampfpanzer, das nächste Flugzeug, das nächste U-Boot, das nächste Schiff eben tatsächlich auch über diese Fähigkeit verfügt, dass also quasi diese Autonomie in den Waffensystemen die Nische verlässt und möglicherweise in allen möglichen Systemen im Militär dann anzutreffen ist.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen den Bildern zu, die im Moment oft in der Diskussion rumlaufen. Jutta Weber, vielleicht möchten Sie was dazu sagen.
Kybernetik sozusagen, selbstregulierte Systeme, die in gewisser Weise aber mehr in so einer Logik von Servomechanismus zum Beispiel Ziele finden können, sozusagen diese Ziele immer wieder neu anvisieren und sozusagen ihr Verhalten darauf ausrichten, diese Ziele dann zu finden, zu treffen, was auch immer. Das ist eine kybernetische Logik von Autonomie. Und ich glaube, im Alltag, und na, das sind die Klassiker von Terminator bis irgendwas, dass man aus Science-Fiction, gerade gerne Hollywood-Science-Fiction-Filmen, irgendwelche Vorstellungen hat, dass diese Systeme lernen können und dabei ist Lernen dann auch wieder wie Menschen lernen können, dass sie reflektieren können, dass sie bewusst wissen, was sie tun und bewusst Entscheidungen treffen können. Und das wird, ich glaube nie, aber auf jeden Fall, und da sind sich viele einig, in den nächsten 50 Jahren nicht passieren, dass es solche Systeme geben wird. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, diese Imaginationen aus Hollywood pp. Etc. pp. Und auch in der Informatik und auch Probleme in der Beschreibung von diesen Systemen, also was unsere Sprache überhaupt zur Verfügung stellt, sozusagen darüber überhaupt sprechen zu können, ohne denen wieder eine gewisse Form von Handlungs-, also den singulären Systemen eine Form von Reflexion und Handlungsfähigkeit zuzuschreiben.
Genau, da sind so ein paar Sachen drin, das taucht eben auch schon bei Jürgen Altmann und Frank Sauer auf. Reden wir eigentlich über Autonomie oder lieber über autonome Funktionen oder vielleicht über was ganz anderes? Weiß nicht, ob Frank Sauer oder Jürgen Altmann darauf eingehen möchten.
Ja. Also wir reden auf jeden Fall nicht über Autonomie im Kantschen Sinne. Also der Begriff ist eigentlich von Anfang an falsch. Ich kann mich auch erinnern, dass als die Diskussion losging, dass es immer mal wieder Kontexte gab. Und das war ja eine sehr akademische Diskussion zu Beginn, wo eben ja Philosophen im Raum saßen, die dann schier von den Stühlen gekippt sind, als dieser Begriff der Autonomie fiel. Und die haben natürlich alle recht, also das muss man ganz klar sagen. Niemand hier, glaube ich, würde jetzt diesen Begriff verteidigen und sagen, das heißt aber so und das muss auch so heißen. Ich glaube, der ist da ziemlich daneben, der Begriff, genau wie auch vielleicht beim autonomen Auto ziemlich daneben ist, aber leider rasten eben so im allgemeinen Sprachgebrauch und hier in dem konkreten Fall auch tatsächlich im diplomatischen und im militärischen Sprachgebrauch bestimmte Begriffe so ein, die man eben schwer wieder loskriegt. Man kann sich aber, und Jürgen hat es ja perfekt erklärt eingangs, relativ schnell doch ein Bild davon machen, worum es wirklich geht, wenn man sich eben vor Augen führt, dass wir es tatsächlich mit dieser Funktion zu tun haben. Es geht also tatsächlich nur um diese Frage bei den Waffensystemen, wie findet Zielauswahl und Bekämpfung statt? Macht das ein Algorithmus in einem Computersystem oder macht das noch ein Mensch? Und das ist das, was uns im Prinzip interessieren muss. Und es hat sich eingebürgert dazu, dann Autonomie zu sagen, auch weil es in bestimmten Schlüsseldokumenten, die politisch wichtig sind in der Diskussion, so hinterlegt ist. Beispielsweise der US-Direktive, die schon 2012 zur Nutzung in den Streitkräften von Autonomie in Waffensystemen aufgelegt wurde. Aber ja, also wir brauchen da sozusagen nicht zwangsläufig auf Kant rekurrieren und wir sollten ganz sicher nicht an den Terminator denken. Der Terminator, glaube ich, ist für die Diskussion Segen und Fluch zugleich. Einerseits ist er ganz gut, weil er, glaube ich, viele Leute so ein bisschen aufrüttelt und sagt, oh, Terminator, Killerroboter, ja, habe ich schon gesehen, ist irgendwie schrecklich, muss ich mal zur Veranstaltung gehen und mir anhören, was da quasi zurzeit Stand der Dinge ist. Andererseits ist es nicht wirklich das, worüber wir reden, denn wir haben es gesehen, Autonomie in Waffensystemen ist weder ganz neu, noch ist es per se schlecht. Also in diesem Verteidigungsbereich kann es sinnvoll sein. Aber ganz eindeutig, wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, wo neue Regulierung notwendig ist, wo man sich fragen muss, wie soll denn diese Mensch-Maschine-Interaktion in Zukunft im Krieg im 21. Jahrhundert ausgestaltet werden, wenn es denn eben so ist, dass die Maschinen jetzt über so viele potenziell neue Funktionen verfügen.
Wir haben klar die falschen Begriffe, aber ich würde, glaube ich, noch gerne darauf hinweisen, dass es natürlich auch forschungsstrategische Sachen sind. Ne? Also wir kämpfen alle mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning, ich weiß nicht, was ich noch alles sagen soll. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, eigentlich brauchen wir Digital Literacy, also dass man besser sozusagen mehr weiß über diese Technologien, um genauer differenzieren zu können, was heißt denn Machine Learning im Sinne von, ist das die gleiche Weise von Lernen oder was heißt denn künstliche Intelligenz? Reden wir dabei über was, was natürlich so ähnlich ist wie menschliche Intelligenz, nur im Automaten drin ist? Und das war ja das, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass es das in den nächsten 50 Jahren geben wird. Und das ist wirklich zwei Sachen geschuldet. Einerseits forschungsstrategisch, weil sich sowas natürlich super gut verkaufen lässt. Ne? Und wir hatten auch andere Sachen in der Informatik wie Artificial Life, also irgendwas wird lebendig werden, was schon in den 80er Jahren Topos war. Das ist sozusagen die eine Seite und die andere. Und ich glaube, da gibt es bis heute keine gute Lösung. Und das wäre vielleicht eine Aufgabe der kritischen Diskussion, vielleicht auch nochmal andere Begriffe zu forcieren, dass man eben alternative Terminologien für Machine Learning und künstliche Intelligenz findet, um einfach immer wieder diese Differenz deutlich zu machen. Und ich glaube, das ist ganz stark was, womit wir kämpfen und eben auch, dass teilweise das mit irgendwelchen Mythen aus Hollywood besetzt ist, was es einem nicht einfacher macht, wirklich zu verstehen, was da passiert.
Also tatsächlich mit diesen Begriffen, ein bisschen in eigener Sache sozusagen, ich bin auch in einem Projekt, Frank Sauer ist da auch dabei, wo wir uns auch dann beschäftigt haben, wie kann man das aufdröseln. Wir haben da irgendwann den Begriff Computational Methods verwendet, um künstliche Intelligenz und Machine Learning so ein bisschen einzufangen und die Vorstellungen auch von politischen Entscheidern, wenn man sozusagen da Beratungsangebote macht, diese Vorstellungen da so ein bisschen einzufangen. Sowas kann, glaube ich, ganz hilfreich sein und immer wieder sagen, was steckt dahinter, und das ist sozusagen auch ein bisschen die nicht ganz so Hidden Agenda hier, auch Ihnen mitzugeben, was davon ist Mythos und sozusagen Vermenschlichung von Technologie und was können wir realistisch dabei erwarten. Ich würde ganz gerne nochmal auf diese politischen Vorstellungen zu Autonomie und autonomen Funktionen und was diese Maschinen können zurückkommen. Es gibt ja einige wenige Strategiepapiere von Verteidigungsministerien. Von den USA wurde es bereits genannt. Also Großbritannien hat beispielsweise eins, auch Deutschland hat eine schöne Definition von autonomen Waffensystemen. Jürgen Altmann, hältst du die für hilfreich? Was sind das für Vorstellungen zunächst mal?
Also die Definitionsfrage, was genau soll man unter einem autonomen Waffensystem verstehen, ist zentral dafür, wenn man darüber nachdenkt. Erstens, sind die Dinger gefährlich? Soll man vielleicht international zweitens da irgendetwas begrenzen oder sogar verbieten? Weil wenn man etwas verbieten will, dann muss man es benennen können und muss dann gegebenenfalls auch nachprüfen können, ob Vertragspartner sich an Verbote halten. Und von daher sind diese Definitionen schon relativ zentral. Ich bin sonst kein großer Freund von dem, was das US-Verteidigungsministerium so sagt oder tut. Aber an der einen Stelle stimme ich ihm zu, nämlich dort, wo sie recht allgemein und sachlich fundiert ein autonomes Waffensystem so definieren, dass es ein Waffensystem, das, nachdem es einmal aktiviert worden ist, Ziele auswählt und dann bekämpft, ohne weitere menschlichen Eingriffsmöglichkeiten oder sagen wir ohne weiteren menschlichen Eingriff. Das ist eine allgemeine Definition und da könnte man dann anfangen, noch kleine Ausnahmen einzuführen, wenn man das dann insgesamt verbieten wollte für diese letzte Minute Abwehrsysteme auf Schiffen und so etwas. Aber es gibt dem entgegengesetzt Definitionsvorschläge, die sowohl das Vereinigte Königreich als auch Deutschland bei den Genfer Expertentreffen über mögliche Begrenzungen von autonomen Waffensystemen eingeführt haben, wo eine in gewisser Weise künstliche Trennung eingeführt wird und gesagt wird, das eine sind automatische Waffensysteme, die folgen bestimmten festgesetzten Regeln und ihr Verhalten ist daher völlig vorhersehbar. Das ist also wie ein Computerprogramm. Nun kennen wir alle ein paar Computerprogramme, die nicht immer ganz so sauber vorhersagbar funktionieren, wie sie sollen, wenn sie dann doch ein bisschen zu komplex werden im Zusammenhang mit Betriebssystemen und Anwendungen und was sonst alles noch passieren kann. Nichtsdestotrotz wird das dort so gesagt. Und dagegen seien autonome Waffensysteme solche, die selber nachdenken, die sich selber Ziele setzen, die selber lernen und vielleicht auch über so etwas wie Selbsterfahrung oder Selbstbewusstsein verfügen. Und das findet sich sowohl in einem englischen Definitionsvorschlag in Genf als auch wie in einem deutschen, der auf eine Auffassung des Verteidigungsministeriums in Deutschland hier zurückgeht. Und ich finde das sehr problematisch, weil man dann quasi gesagt hat, autonome Waffensysteme sind ganz weit weg. Lernende Systeme und welche, die sogar Selbsterfahrung oder Selbstbewusstsein entwickeln, die kann es ja wahrscheinlich auf die nächsten 20 Jahre nicht geben. Also gibt es überhaupt gar keinen Grund, sich um die Problematik autonomer Waffensysteme international Gedanken zu machen, weil es geht ja nur um automatische und die sind ja völlig vorhersehbar und so weiter. Und diese Definitionsunterscheidung finde ich sehr problematisch, weil eben dann, wie gesagt, man sich über neue Entwicklungen in der Technik in Richtung auf Autonomie im Waffeneinsatz für die nächsten 10 Jahre oder 20 Jahre keine großen Gedanken machen muss. Es sind ja nur automatische Systeme. Aber genau solche, in dem Sinne automatischen Systeme, sind A, nicht unbedingt vorhersagbar. Das hängt ja davon ab, was tut sich in der Umgebung, was macht ein Gegner und so weiter. Und B, führen auch die schon zu allen möglichen Problemen. Wir haben darüber noch nicht geredet, aber wir reden in einem Szenario von bewaffneten Konflikt oder Krieg. Da gibt es bestimmte Kriegsführungsregeln. Man darf nur Kombattanten gegnerische angreifen, man darf nicht gegnerische Zivilisten oder zivile Objekte angreifen. Schulen und Krankenhäuser sind eben verboten. Oder zivile Lastwagen, was auch immer. Das ist die eine Regel. Und dann gibt es eine andere Regel, wenn dann ein militärisches Ziel angegriffen werden soll, was legitim ist, aber in der Nähe ist vielleicht eine Schule oder ein Krankenhaus oder ein Kindergarten, dann muss abgewogen werden von dem Befehlshaber, ist nicht der zu erwartende zivile Kollateralschaden beim Angriff auf dieses militärische Ziel überproportional groß gegenüber dem militärischen Erfolg, den der Kommandeur anstrebt. Also das sind so zwei Grundregeln. Noch ein paar mehr gibt es natürlich. Wie geht man mit Leuten um, die sich ergeben und so weiter? Da gibt es hunderte von Einzelregeln im Kriegsvölkerrecht. Also kann ein solches automatisches System das Kriegsvölkerrecht einhalten einer komplexen Situation, wo vielleicht Zivilisten und bewaffnete Leute gemischt sind oder wo gerade schlechtes Wetter ist? Und kann man dann sicherstellen, dass tatsächlich ein Fahrzeug, was sich irgendwo bewegt, sauber als feindlicher Panzer erkannt wird? Oder vielleicht auch nur als Pickup mit einem aufgesetzten Maschinengewehr? Oder ist das nicht vielleicht einfach der normale Bauer, der seine Apfelsinen zum Markt bringt? Ist diese Unterscheidung, ist die zuverlässig machbar? Und ich gehe davon aus, dass sie zumindest in komplexen Situationen und unter schlechten Wetterbedingungen nicht zuverlässig machbar ist. Und von daher würde ich also diesen sogenannten automatischen Waffensystemen in keiner Weise den Segen geben, dass die erlauben, das Kriegsvölkerrecht korrekt einzuhalten. Das zweite, vielleicht international gesehen noch viel größere Problem, ist die Frage, was machen denn solche Systeme gegeneinander, wenn sie zwei gegnerische Armeen, Streitkräfte sich vorstellen, die sich auf einen Krieg vorbereiten, die vielleicht wissen, wir sind in einer harten Krise und es kann losgehen mit dem Schießen. Und dann würden diese Systeme sich gegenseitig auf kurze Strecken irgendwie umfliegen oder beobachten und so weiter und würden gucken, fängt der andere an zu schießen? Und wenn dann der andere schießt, und das sind vielleicht nur 3 oder 8 Sekunden Flugzeit, dann werden die eigenen Systeme schon zerstört, zu großem Teil, wenn ich nicht rechtzeitig genug meine eigenen Kampfsysteme gegen die des anderen schieße. Und da wird also dann in eine solche Flotte von autonomen oder automatischen Waffensystemen einprogrammiert werden müssen, dass man bei deutlichen Anzeichen eines Angriffs auf einen selbst sofort schießt. Und wenn man sich jetzt aber eine unklare Situation vorstellt, wo dort ein Lichtblitz kommt, wie wenn ein Mündungsfeuer oder ein Flugkörper gezündet worden ist, es war aber vielleicht ein Sonnenreflex auf einer Tragfläche kurzzeitig, weil die gerade im richtigen Reflexionswinkel stand. Wenn so etwas als Angriff missverstanden wird, dann würde man eben sofort zurückschießen. Der andere sieht es als echten Angriff, in dem Fall mit Recht, und schießt auch zurück. Und man könnte also in einer ernsthaften Krise, ohne dass man es eigentlich will, aus dem Friedenszustand, zwar mit Bedrohung und Krise, aber noch nicht Krieg, unbeabsichtigt in den Schießkrieg hineinkommen. Und dasselbe kann im Krieg dann passieren als Eskalation auf höhere Stufen, prinzipiell bis hin zum Einsatz von Nuklearwaffen. Und da sehe ich also ein Riesenproblem dann darin, dass man die Entscheidung zum Schießen in die Computer, in den Systemen verlegt. Und es ist eigentlich ganz wichtig, dass die menschliche Entscheidung mit auch ein bisschen Nachdenken und ein bisschen Wartezeit weiterhin die Voraussetzung ist, dass man das Schießen beginnt.
Vielleicht noch einfach ganz kurz zum Beispiel. Ich finde, Jürgen hat das schon sehr gut erklärt, was man aus dem autonomen Fahren kennt. Da sind ja unterdessen auch zum Beispiel schon einige tödliche Unfälle passiert, weil zum Beispiel Objekterkennung einfach nicht so gut funktioniert. Ich glaube, eine Geschichte war, ein LKW hatte ein großes Bild eines Sonnenuntergangs hinten drauf und das hat natürlich das fahrende Fahrzeug als Sonnenuntergang erkannt und nicht als LKW, auf dem ein Bild eines Sonnenuntergangs. Also einfach nur, um noch so Beispiele zu geben, die wir eigentlich schon kennen, wo es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie gut es passt und wahrscheinlich wissen die beiden da mehr als ich, aber das war jetzt automatisches Reagieren, aber auch die Frage, wem traue ich mehr als Mensch sozusagen meiner eigenen Reflexion oder dem, was das technische System mir sagt. Und es gibt viele Studien, die sagen, wir neigen tendenziell dazu, der Technik zu glauben, mehr zu glauben, als sozusagen dem menschlichen Urteilsvermögen, wie schwierig das auch geworden sein mag, dieses Urteilsvermögen zu haben. Das war 2003 der Abschuss eines iranischen Zivilflugzeuges, wo das technische System, ich glaube Aegis oder so hieß es, gesagt hat, das ist ein feindliches militärisches Flugzeug, während ein anderes System gesagt hat, nein, das ist ein Zivilflugzeug, und man dann relativ schnell, weil man das Gefühl hat, man muss schnell reagieren, es eben so interpretiert hat, dass es ein militärisches Flugzeug ist, worauf dieser zivile Jumbo-Jet abgeschossen worden ist mit, ich weiß nicht mehr, 200 Menschen, die da gestorben sind. Da gab es auch eine politische Debatte drum, aber einfach um erstmal zu sagen, ne, das technische System oder unterschiedliche technische Systeme sagen unterschiedliche Dinge, und wie gehe ich dann damit um? Das sind auch nochmal Verwerfungen, die mit diesen Systemen einhergehen.
Anknüpfend an das, was wir jetzt schon gesehen haben, was wir vielleicht nicht unbedingt ganz akut befürchten müssen, ist die Weltherrschaft des Terminators oder eines anderen humanoiden zeitreisenden Roboters, der schneller, klüger und insgesamt viel besser ist als der Mensch. Die Probleme fangen offenbar schon viel früher an bei Systemen, die weit unter dieser, nennen wir es mal, starken KI agieren können. Wir haben es schon gesehen, es gibt möglicherweise Probleme, Herausforderungen mit dem humanitären Völkerrecht, also dem Recht im Krieg. Es gibt offenbar auch ein Sicherheitsproblem oder ein Sicherheitsrisiko. Wenn wir über Eskalation im Konflikt nachdenken, gibt es da noch andere Probleme, Frank Sauer? Und warum will das Militär eigentlich trotzdem Atomwaffensysteme benutzen, wenn es offenbar so große Risiken gibt?
Also, es gibt ein drittes Risiko, das man den schon genannten hinzufügen konnte. Wir haben gesehen, es gibt Kriegsvölkerrechtsprobleme, es gibt Schwierigkeiten mit Blick auf möglicherweise negative Implikationen für die Stabilität im internationalen System. Und das dritte Argument, was in der Regel noch genannt wird, ist eine ethische Überlegung, nämlich die Frage, ob es nicht vielleicht gegen grundlegende Prinzipien der Humanität verstößt, wenn man die Entscheidung über Leben und Tod auf dem Schlachtfeld delegiert, weg vom Menschen hin zu einem Algorithmus. Also in Deutschland, glaube ich, liegt man da nicht ganz daneben, wenn man Richtung Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1 schaut und die Würde des Menschen als unantastbar dort vorfindet. Und vor diesem Hintergrund sich eben fragt, ist das das, was da passiert? Tastet man vielleicht die Würde an derjenigen Menschen, die da im Krieg völkerrechtskonform aus dem Leben befördert werden, wenn man sie also zu einem Datenpunkt reduziert, der von Algorithmen quasi abgearbeitet wird? Das ist so ein bisschen auch zumindest in den öffentlichen Äußerungen tatsächlich der Aspekt, der von der deutschen Bundesregierung immer besonders unterstrichen wird. Also die Bundesregierung sagt sehr häufig, dass sie insbesondere vor diesem Hintergrund dieser ethischen Überlegung und diesem doch Rühren an einem sehr fundamentalen Wert, der Wertschätzung des menschlichen Lebens und auch des Erkanntwerden als Mensch im Sterben, dass sie also da tatsächlich diese rote Linie sieht, die die Bundesregierung nicht überschritten sehen will. Jetzt war die zweite Frage, warum Militärs trotzdem diese Waffensysteme anstreben. Und da brauche ich quasi noch die Ausführung noch gar nicht gemacht zu haben, dass es einen gewissen Zielkonflikt gibt. Also wir müssen dann irgendwann darüber sprechen, sozusagen, wie die Regulierung aussehen soll. Aber ja, also natürlich werden die Systeme permanent Technologien weiterentwickelt und aus dem zivilen Sektor vielfach eben auch ins Militärische übertragen, aus einer Vielzahl von Gründen. Ich ratter die mal ganz kurz runter. Also dazu gehört zum Beispiel einmal, man will Kosten sparen, ja, denn je weniger Menschen, die diese Systeme operieren, man ausbilden und später irgendwie dann auch noch irgendwie bezahlen und in Rente schicken muss und so weiter, desto vermeintlich besser spart man im Verteidigungshaushalt. Ob das so stimmt, sei mal dahingestellt. Die gesamte Drohnengeschichte, also die unbemannten, ferngesteuerten Systeme wurden genauso mal eine ganze Weile irgendwie beworben, hat sich allerdings sozusagen als falsch herausgestellt. Aber Kostensenkung ist eines der Argumente. Dann gibt es die Überlegung, dass die Systeme weniger leicht vom Gegner attackierbar sind über die Fernsteuerverbindung, wenn diese Verbindung nicht existieren muss. Ist klar, wenn das System nicht ferngesteuert ist, sondern alles selbst entscheidet und alles selbst tut, in Anführungszeichen, dann kann man auch da diese bestehende Verbindung nicht irgendwie stören oder vielleicht gar kapern und ähnliches. Das System ist dann auch schwerer auffindbar, ja, also es ist mehr stealthy. Und vielleicht noch einen dritten Grund, das ist definitiv aus meiner Sicht der entscheidende, nämlich die enorme Beschleunigung der Abläufe, die damit einhergeht. Ja, das ist klar, wenn ich keine Funkverbindung mehr aufbauen muss und dann ist noch sozusagen der langsame Mensch, der mit seiner Kognition da hinter den maschinellen Prozessen hinterherhängt, irgendwie involviert, Wenn ich das alles weglassen kann und die Entscheidung direkt vor Ort sozusagen algorithmisch im System getroffen wird, dann ist das natürlich das, was am Ende passiert, geschieht dann sehr, sehr viel schneller. Und das kann natürlich einen sehr entscheidenden taktischen Vorteil bedeuten, wenn das so ist. Also das ist so mal ganz kurz so 1, 2, 3 Gründe, die dazu führen, dass eben immer mehr Autonomie in die Systeme hinein verlagert wird, dass Menschen weniger tun. Und wenn das eben so ist, dass das dann irgendwann ab einem gewissen Punkt, nämlich wenn die Systeme selbstständig Ziele auswählen und bekämpfen, ja, kracht gegen so rote Linien, die wir gezogen haben, dann müssen wir überlegen, wie wir jetzt gegen diese Risiken uns absichern. Also dieses Verhältnis zwischen Mensch und Maschine dann in Zukunft so gestalten, dass man beispielsweise im Verteidigungsbereich weiter gut verteidigt ist gegen schnell anfliegende Munition, aber eben mit Blick auf Dinge, die wir aus Völkerrechts- oder ethischen Gesichtspunkten für hochproblematisch halten, da die Linie nicht überschritten wird. Und das ist die große Herausforderung mit Blick auf die Regulierung dieses Sachverhalts. Und da wird in Genf ja schon eine Weile drüber gesprochen und da können wir vielleicht auch noch ein paar Sätze zu verlieren.
Das sollten wir sogar ganz unbedingt tun. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Was sind denn politische, also vor allem politische Reaktionen auf diese Erwartungen, die man einerseits hat an die militärischen Vorteile von autonomen Waffensystemen, aber andererseits als Reaktion auf die Gefahren und Herausforderungen für das Recht, für die Ethik, für die internationale Sicherheit, die man da identifizieren kann? Frank hat eben schon gesagt, in Genf passiert da was. Passiert da auch was auf anderen Ebenen? Also sagen, das war Vereinte Nationen. Man könnte denken, die EU oder vielleicht auch Nationalstaaten haben da bestimmte Vorstellungen, wie man das regulieren kann, aber vielleicht auch, wie man diese Entwicklung fördern kann. Jürgen Altmann.
Ja, es gibt eine Handvoll Staaten oder vielleicht 2 Handvoll Staaten, die diese Entwicklung fördern wollen und nicht behindern wollen. Da sind unter anderem die USA zu nennen, aber auch Länder wie Israel, Großbritannien, Frankreich, Russland. China ist an der Stelle auf der diplomatischen Ebene eigentlich ganz mehr oder weniger in Ordnung. Die sind für ein Verbot des Einsatzes von autonomen Waffensystemen. Andererseits sozusagen mit ihrem militärischen Forschungs- und Entwicklungsapparat sind sie sehr intensiv dabei, das auch weiterzuentwickeln und bereiten sich sozusagen für den Fall vor, dass eben ein Verbot nicht zustande kommt. Aber der Haupttreiber, denke ich schon, sind die USA. Die haben unter anderem autonome Waffensysteme, aber auch insgesamt die Nutzung von viel mehr Computern, auch in Zusammenarbeit mit Menschen, aber auch eigene im Militärsystem als ein Hauptmittel deklariert, um weiterhin die militärtechnische Überlegenheit sowohl über China als auch über Russland beibehalten zu können. Also das ist da sozusagen das politisch-strategische Motiv gegen eine Begrenzung oder ein Verbot von autonomen Waffensystemen. Und die anderen Länder wie Frankreich und England, die wollen wahrscheinlich einfach ihre militärischen Möglichkeiten nicht groß behindern. Vielleicht sollte man noch sagen, die Genfer Expertengespräche finden statt im Rahmen des sogenannten Vereinten Nationen Übereinkommens über besondere konventionelle Waffen, die entweder nicht diskriminierend wirken oder aber mehr Verletzungen hervorrufen würden als unbedingt nötig, um ein militärisches Ziel zu erreichen. Dort finden Expertengespräche statt, wie Frank Sauer schon gesagt hat, ab 2014. Ich war bei sehr vielen dabei und Frank zum Beispiel auch und Anja Dahlmann auch das eine oder andere Mal als Zuhörerinnen und Zuhörer. Dort haben sich inzwischen 28 Länder für die Einführung eines rechtlich verbindlichen Verbots von autonomen Waffensystemen ausgesprochen. Allerdings sind die meisten davon nicht gerade die, die man als militärtechnisch oder streitkräftemäßig führend ansehen würde. Aber Pakistan ist dabei, das ist nicht ganz unrelevant, aber ansonsten eben eher nicht so wichtige Staaten. Und die nicht paktgebundenen Staaten, das sind so 80, die sind zumindest dafür, dass man da irgendwie regelt. Also es gibt schon irgendwie so ein Mehrheitsgefühl, man sollte da was machen. Aber das Problem ist, dass in diesem Zusammenhang dieses VN-Waffenübereinkommens sowas wie Konsens eigentlich Pflicht ist. Man beschließt dort nichts, was irgendwie jemand anderes überstimmen würde. Und das heißt, jeder einzelne Staat hat mehr oder weniger ein Veto. Und an diesen Vetos sind in demselben Zusammenhang schon vor 30 und 20 Jahren die Verbote von Landminen gescheitert und die Verbote von Streumunition. Und dann war die, wie soll ich sagen, kreative Lösung der internationalen Gemeinschaft, einen wohlmeinenden Staat zu finden, im ersten Fall Kanada, im zweiten Norwegen, die gesagt haben, kommt alle zu uns, wir machen eine eigene Konferenz und schließen einen getrennten Vertrag extra statt außerhalb dieses Rahmenabkommens über die besonderen konventionellen Waffen. Und die Frage ist jetzt, ob man in diesem Jahr praktisch nach 5 Jahren Gesprächen und Expertentreffen und so weiter bei den Genfer Geschichten in dem Rahmen dieses Vereinten Nationen-Abkommens nicht auch sagen muss, wir kommen hier nicht weiter, da kommt nichts Ernsthaftes zustande, was diese gefährlichen Entwicklungen begrenzen könnte und wir brauchen einen extra Vertrag. Das Problem ist in dem Fall, dass das militärisch so attraktiv ist, autonom zu schießen, dass man eben mit einem Extravertrag vielleicht 100 nette Staaten dabei hätte, mit Chance vielleicht sogar Deutschland. Ich bin nicht ganz sicher, wenn ich an die Nuklearwaffenkonvention denke, die Deutschland auch nicht unterzeichnet hat vor 2 Jahren. Aber jedenfalls, selbst wenn Deutschland dabei wäre, aber die wichtigen militärtechnisch vorantreibenden Staaten wie USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und dann kann man natürlich auch noch ein paar Schwellenländer nennen, irgendwann Brasilien und so, wenn die dann vielleicht nicht dabei wären, wie lange dann ein solcher Verbotsvertrag halten würde. Das Minenverbotsabkommen hat gut gehalten und hat sogar auf die 5 oder 6 Länder, die nicht unterzeichnet haben, eine normenbildende Wirkung gehabt. Und die USA halten sich dran, obwohl sie es wegen bestimmter Gründen nicht unterzeichnet haben. Das wäre aber wahrscheinlich bei autonomen Waffensystemen anders. Und da ist eben jetzt die große Frage, vor der auch die Bewegung, die Campaigns to Stop Killer Robots steht. Was kann man machen, um eben einen Vertrag zustande zu bringen, der auch die wichtigen internationalen Akteure einbindet? Und natürlich ist im Moment gerade die politische Großwetterlage nicht gerade besonders günstig zum Abschluss von neuen Rüstungsbegrenzungsverträgen, wo ja sogar die alten jetzt gerade gekündigt werden oder am Zusammenbrechen sind. Also da haben wir ein Riesenproblem.
Danke, Jürgen. Das war gerade eine sehr staatliche Perspektive auf diese Thematik. Bei den Vereinten Nationen sitzen Staatenvertreter zusammen und überlegen, wie kann man das rüstungskontrollpolitisch einfangen. Auf europäischer Ebene hat das Parlament eine Resolution verabschiedet. Der European Defence Fund verbietet das Funding von autonomen Waffensystemen, all solche Sachen. Aber bringt es was oder wäre nicht eigentlich der zivile Sektor der richtige Adressat? Kommt nicht ganz viel dieser Technologie aus dem Bereich?
Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin sehr dankbar für genau diese Vorschläge und auch für so ein formales Prozedere und auch darüber nachdenken, was sind Definitionen, wie man diese Waffensysteme einhegen kann. Die Probleme, die wir uns da einkaufen und wo die herkommen, sind natürlich viel größer. Also da kann man von, wie werden Targets ausgewählt, wenn man zum Beispiel an War on Terror denkt, ne, wie werden Tötungslisten erstellt, wie werden Datenpunkte gesammelt, um bestimmte Menschen als Terroristen dann zu klassifizieren. Da sind dann bestimmte Datenbanklogiken, Machine Learning Logiken involviert, was sind Kategorien, nach denen gesucht wird, die einprogrammiert werden, wo auch der Prozess völlig intransparent ist und eben manche Menschen plötzlich als Terroristen oder terrornahe gelten und andere nicht, was alles schon lange sozusagen dem Prozess vorgeschaltet ist und was man damit natürlich nicht thematisieren kann. Also ich würde sagen, es braucht eben beides und wo man nochmal darüber nachdenkt, ne, wie verändern sich Mensch-Maschine-Konfigurationen, wo liegt überhaupt noch Handlungsfähigkeit, wo kann man intervenieren? Also Pandoras Büchse ist nichts dagegen, könnte man in gewisser Weise sagen. Und wie geht man das an? Aber was auch schon Kolleginnen, ne, auch mit Vokabeln wie Überwachungskapitalismus oder es gibt eine schöne Studie Networks of Control von Sarah Spiekermann und Christel Wolf, die dann sich einfach angucken, was sind das für große Datenkraken, die auf welche Weise Daten sammeln und die bestimmte Logiken bedienen. Denn diese Probleme von autonomen Systemen, die zu automatisierter Decision-Making, also Entscheidungsfindung führen, haben wir in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen. Und da muss man natürlich auch ansetzen. Aber das ist dann noch die größere Box.
Dazu noch Ergänzungen?
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und das ist gut, dass der ausgedeutet wurde. Denn damit wird auch diese Frage autonome Waffensysteme in den eigentlich wirklichen entscheidenden Bezugsrahmen eingebettet und so ein bisschen aus dieser Terminator-Exotik-Nische rausgeholt. Ja, es ist dasselbe Problem, das wir auch in sehr vielen anderen Lebenszusammenhängen haben. Ja? Also die Frage Daten sammeln, algorithmische Entscheidungsfindung, Scoring-Systeme. Die Frage, weiß ich nicht, wie das ist, wenn Autos irgendwie plötzlich nicht mehr von Menschen gesteuert werden und so. Also das sind natürlich im Einzelnen dann völlig andere, zum Beispiel Regulierungssachverhalte, die man anders in den Griff kriegen muss. Aber als Ganzes, als Gesellschaft sehen wir uns einfach, das ist das Big Picture, sehen wir uns mit der Herausforderung konfrontiert, dass sich dieses Verhältnis zwischen Mensch und Maschine zu verschieben beginnt. Menschen treffen Entscheidungen, da kann man jetzt groß philosophieren, ob das Entscheidungen sind oder so, das ist jetzt vermutlich nicht der Ort dafür, aber Maschinen treffen Entscheidungen da, wo vorher Menschen diese Entscheidungen getroffen haben oder übernehmen Funktionen, wo vorher Menschen diese Funktionen übernommen haben. Und wir müssen uns als Gesellschaften überlegen, wie wir uns dazu stellen wollen und wo wir was abtreten und wo wir was für uns bewahren wollen. Und deswegen ist es extrem gut, dass Jutta Weber das gerade gesagt hat. Das ist der große Bezugsrahmen und das ist mitnichten nur irgendwie ein ganz spezielles militärpolitisches Problem oder so, sondern es ist tatsächlich im größeren Rahmen eine Thematik, die wir alle als Gesellschaft unbedingt angehen müssen. Und einen Satz wollte ich noch sagen mit Blick auf die zivilen Innovationstreiber. Es gibt sehr, sehr zaghafte Entwicklung in den USA mit solchen, man nennt es das Tech-Worker-Movement und Tech won't build it und so, mit solchen Überlegungen, also zu sagen, wir in den zivilen Unternehmen, also den Uber, irgendwie AI Labs oder den Googles und den DeepMinds und wie die alle heißen, wir wollen irgendwie auch an dieser Entscheidung beteiligt sein, was diese Technologien sind, die wir hier entwickeln und wie die am Ende verwendet werden. Google war da in gewissem Sinne, weiß nicht, ob das Unternehmen das so sehen würde, also positiv, aber war Vorreiter insofern, als dass es einen Pentagon-Vertrag gab, gegen den dann Mitarbeiter Sturm gelaufen sind, der dann am Ende fallen gelassen wurde und dann hat Google sich jetzt solche Prinzipien auferlegt und quasi die Kooperation mit dem Militär sehr, sehr stark eingeschränkt. Man muss sehen, wie sich das weiterentwickelt. Selbst in den USA, würde ich sagen, ist das eher eine zaghafte Bewegung noch. Und man sollte sich auch nicht der Illusion hingeben, dass es irgendwas Vergleichbares in China gäbe. Ja, das ist ja vielleicht auch das Schöne an unseren offenen, irgendwie pluralistischen Gesellschaften, dass da sowas möglich ist und dass man sich so frei äußern kann und auf diese Prozesse so einwirken kann. Aber es reicht eben noch nicht aus, um irgendwie im Großen, glaube ich, ein Bewusstsein für das Problem zu schaffen und irgendwie darauf zu drängen, dass wir politisch tatsächlich hier ein paar Entscheidungen brauchen. Ich glaube, da muss an mehreren anderen Stellen auch noch zusätzlich geschoben und gedrückt werden. Und ich hoffe, dass das nicht mehr allzu lange dauert, weil die Technologie wartet nicht auf uns.
Dankeschön.
Der Hörsaal war heute zu Gast auf einer wissenschaftlichen Tagung des Humboldt-Instituts in Berlin über autonome Waffensysteme. Diskutiert haben Jutta Weber, Medienwissenschaftlerin der Uni Paderborn, Frank Sauer, Politikwissenschaftler der Universität der Bundeswehr und Jürgen Altmann, Physiker und Friedensforscher der TU Dortmund.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.